Hallo ihr Lieben da draußen und willkommen oder willkommen zurück zu meinem Podcast Erleuchtung im 21. Jahrhundert, wo wir uns nicht nur das Thema Erleuchtung anschauen wollen, sondern generell die Themen Spiritualität und Berufung und andere Begriffe, die in den letzten Jahren vielleicht etwas marginalisiert worden sind und die aus meiner Erfahrung oder aus meiner Einschätzung gerade mehr und mehr zurück in unser Bewusstsein kommen oder in den Mainstream, wenn man so mag. Und bevor wir wieder einsteigen, möchte ich nochmal für alle, die zum ersten Mal vielleicht dabei sind, nochmal klarstellen, dass es hier nicht darum geht, eine definitive Erklärung für bestimmte Begriffe, gerade das Thema Erleuchtung, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir einen bestimmten Begriff definieren. Es geht eher darum, dass wir uns diesem Thema und diesen Themen nähern wollen. Ich möchte einfach ein paar Impulse teilen, ein paar Sichtweisen und Erfahrungen teilen und einfach nur, dass dieses Thema ein wenig aufgegriffen wird. Also nochmal, es geht nicht darum, eine Erklärung, sowas wie 1 plus 1 ist 2, Erleuchtung ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, das Thema Erleuchtung und das Thema Spiritualität und die Begriffe, die ich in den nächsten Folgen und auch heute benutzen werde, dass wir die einfach uns mal anschauen und schauen, was assoziieren wir damit, was könnten sie meinen, was könnten sie bedeuten und uns dadurch diesem Thema etwas nähern. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich als allererstes mal mich bedanken für die ganz lieben Nachrichten und E-Mails, die ich bekommen habe zu meinem ersten Podcast. Das hat mich total gefreut und auch sehr bewegt. Ich hatte eher angenommen, dass an so einem Wochenende keiner sich die Zeit nehmen würde, sowas in Anführungsstrichen trockenes sich anzuhören, und freue mich über ein wirklich schönes Feedback oder wirklich schöne Feedbacks, die ich bekommen habe. Und ich möchte deswegen auf zwei Nachrichten, die ich sehr spannend fand, eingehen, bevor wir uns dem Thema des Tages, also dem kollektiven Erwachen und Yoga und veganer Ernährung, bevor wir uns dem nähern, möchte ich einmal zwei Nachrichten, die ich bekommen habe, einmal mal vorlesen oder teilen und ein wenig dazu Bezug nehmen, da ich glaube, dass das auch für alle, die jetzt hören, zum ersten Mal, zum zweiten Mal, spannende Impulse sind. Also ich lese gerne mal, wenn das okay ist, für alle, die jetzt dabei sind, da ich mich ja noch ausprobiere, würde ich jetzt gerne einmal einen Ausschnitt einer E-Mail vorlesen zu den Fragen oder zum Feedback des letzten Podcasts, und dann werde ich dazu was sagen, bevor ich dann nochmal eine andere Nachricht vorlese, und danach steigen wir auch in das Thema des Tages ein. Also ich springe einfach mal rein, das ist eine E-Mail, die ich bekommen habe. Und ich überspringe mal das liebe Feedback und lese mal jetzt einen Absatz vor. Und zwar, ich beginne: Meine Vorstellung von Erleuchtung ist vor allem ein innerer Zustand von Ruhe und Frieden, Wissen und Weisheit. Mein Mönch hat die Essenz verstanden, seine Ruhe und sein Glück zu halten, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und seinen Weg mit Klarheit und Überzeugung zu gehen. Irgendwie quält er sich nicht mit Selbstzweifeln, zwischenmenschlichen Herausforderungen, Orientierungslosigkeit, Unsicherheit oder Angst. Zumindest hat er ein Maß an Abstand gefunden, um aus einem stimmigen und zufriedenen Selbst zu handeln und at ease zu sein. Das Leben im Alltag kommt mir aber so viel komplexer, widersprüchlicher und schwerer vor und diese Vorstellung nicht erreichbar. Aus meiner eigenen inneren Arbeit ist mir klar geworden, wie sehr ich mich in destruktiven Gedanken drehe, die nicht grundlos entstanden sind, aber mich total einschränken. Ich habe mir überlegt, dass wenn ich mich permanent negativ konditionieren kann, ja vielleicht auch positive Konditionierung möglich ist. Erst in dem Kontext kann ich Affirmationen das erste Mal verstehen und annehmen. Ich werde deine Übung, ich bin vollständig, ich bin perfekt, so wie ich bin, also ausprobieren. Trotzdem stellt sich sofort auch eine Anti-Haltung ein. Die Worte fühlen sich unnahbar und idealisiert an. Was heißt perfekt und vollkommen im Alltag? Wo ich mich unter anderem unsicher, inadäquat, beschämt und abgelehnt etc. fühle. Da kriege ich nicht den Bogen, denn Gefühl und Ideal matchen hier nicht. Wie integriere ich also negative Gefühle in das Konzept? Stehen meine negativen Glaubenssätze nicht irgendwie auch in Konkurrenz zu der Aussage? Für mich stehen sie einer inneren Zustimmung auf jeden Fall im Weg. Ich finde es auch immer wieder herausfordernd, wie viele gegensätzliche Aussagen es gibt, wie man sein sollte. Einerseits ist man perfekt und vollkommen, andererseits sollte man seine eigenen Störungen und Verletzungen, die man in den zwischenmenschlichen Kontakt bringt, reflektieren und Eigenverantwortung übernehmen. Viel Kummer entsteht aus dem Imperfekten, was sehr real und auch erlebbar ist. Wie kann man also statt Perfektionismus eher das Imperfekte annehmen und wohlwollend im Sinne einer Veränderung umgehen. Was heißt Selbstliebe auf einem sehr praktikablen und einfachen Level im Alltag? So, das mal die Nachricht. Als erstes mal ein Dank für die, die es geschickt hat. Und wenn sie gerade zuhört, dann vielen Dank für die klaren Worte und die sehr, aus meiner Sicht, sehr präzisen Reflektierungen oder Reflexionen, die du hier teilst. Es gibt, ich werde zu einem späteren Thema, um da mal Bezug drauf zu nehmen, ganz konkret, nochmal dieses Konzept des Spiritual Bypassings anschneiden. Ich werde aber nur ganz kurz mal erläutern, dass das Prinzip des Spiritual Bypassings ist ein Stück weit das, was du mit widersprüchlichen Aussagen meinst. Es gibt so eine Modeerscheinung, dass wir alle Probleme, die wir haben, mit einem "Es ist alles in Ordnung, ich bin perfekt so wie ich bin" übertünchen. Das heißt, wir schauen uns nicht die Probleme an, sondern wir reden uns mit positiven Affirmationen ein, dass alles in Ordnung ist, und versuchen sozusagen dadurch die Probleme zu überschreiben. So, das ist ein Phänomen, was es gerade derzeit stark gibt. Dazu werde ich aber, das ist jetzt nicht der Rahmen dafür, dazu werde ich in einer späteren Folge nochmal ausführlich zu was sagen. Das, was ich in jedem Fall aus meiner Sicht mitteilen kann, ist der Widerspruch zwischen dem "Ich bin perfekt" und den Selbstzweifeln und den Sorgen und Ängsten, die da sind. Und die Schwierigkeit ist, bei dem, was du sagst, ist zum einen zu erkennen, dass da etwas in dir ist, was durchaus diesen Zustand von Ruhe und Frieden kennt, was durchaus begreift, wo du Wichtiges oder Wesentliches von Unwesentlichem trennt. Und gleichzeitig kommen dann die negativen Gedankensätze oder die negativen Glaubenssätze und funken so dazwischen. Und ich glaube, ich würde dir empfehlen, konkret oder allen anderen, die ein ähnliches Problem haben, weil ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz bekannt ist, dass das Wort "Ich bin perfekt" oder "so wie ich bin", das ist nicht einem Idealversuch zu entsprechen, wie du glaubst sein zu müssen. Also nicht, aber bin ich nicht perfekt, wenn ich auch mal negative Glaubenssätze habe? Doch, auch dann bist du perfekt. Perfektion heißt nicht, ne, heißt auf keinen Fall, dass du einem idealisierten Bild entsprechen musst. Nur wenn wir völlig in Frieden und in Weisheit und in Wissen sind und durch die Gegend schweben, dann wären wir perfekt. Genau das meint es nicht. "Ich bin perfekt, ich bin genauso vollständig, wie ich bin" meint, dass du auch mit deinen negativen Glaubenssätzen und auch mit deinen Imperfektionen perfekt bist. Da dein bloßes Sein vollständig ist. Solange du versuchst, einem Bild zu entsprechen, von der völlig im Einklang schwingenden Person, die mit allem im Frieden ist und alles klar ist und alles weise ist, verneinst du den Teil in dir, der durchaus auch durch Schmerz und Imperfektion und auch durch Widerstände dir etwas beibringen kann, dir etwas vermitteln kann, dir auch andere Seiten eines großen Ganzen vermitteln kann. Und wenn wir uns das nicht anschauen, dann verdrängen wir, ähnlich wie in meinem Beispiel aus meiner, falls ihr euch erinnert, diese Erinnerung, als ich da immer versucht habe, wieder irgendwo hinein zu erwachen, wir verdrängen dann den Moment, den jetzigen Moment der Perfektion, der vollständig ist. Es ist dann so, als ob du nicht gerade so sein darfst mit deinen Ängsten, mit deinen Komplexen, mit deinen Widerständen, mit deinen negativen Glaubenssätzen, mit den Zweifeln. Doch, du darfst auch dann mit all dem sein. Und wenn du merkst, dass sie dich belasten, wenn du merkst, dass du aber das nicht möchtest, dass es nicht wirklich deiner wahren Natur entspricht, dann kannst du lernen zu schauen, wie kann ich damit wohlwollend und liebevoll umgehen. Und ich kann auf der einen Seite lernen, an bestimmten Mustern zu arbeiten, an bestimmten Verhaltensweisen zu arbeiten. Ich kann lernen, Affirmationen für mein Leben zu entdecken. Ich kann die Kraft von Gebeten entdecken. Es gibt viele Möglichkeiten, die du für dich erfahren kannst, ausprobieren kannst, um etwas mehr Frieden zu bekommen in den Widerstand oder in dem inneren Konflikt, den du hast. Das ist aber nicht ein Muss, der wird dich nicht perfekter machen. Der wird dir vielleicht ein etwas angenehmeres Leben verursachen oder bereitstellen. Aber er wird dich nicht mehr machen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich hoffe, das macht Sinn. Es geht nicht darum, einem Bild zu entsprechen, was wir irgendwie uns vorstellen. Es geht eher darum, in Frieden zu kommen mit dem, wie es ist, mit dem, wie du bist, genau so, wie du bist. Es nicht verändern zu müssen, es nicht irgendwie optimieren zu müssen, sondern es zu sein, wie es ist. Und eher als Erfahrungswert zu schauen, was passiert, wenn ich meinen negativen Gedanken eher mit positiven Gedanken überschreibe. Was passiert, wenn ich mich dazu entscheide, wohlwollend, geduldig und mitfühlend zu sein, anstatt zweiflerisch und angriffslustig und konfliktgeladen oder wie auch immer. Es ist eher eine Einladung zu schauen, was passiert, was verändert sich, wenn ich meine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenke. Das mal zu diesem Punkt. Und ich glaube, dass es auch darüber hinaus immer so eine Frage ist, und das ist das, was als ich darüber so ein bisschen meditiert habe, kam mir dieser Gedanke, wenn du sagst, ich will mein Leben, was erwarten Leute von mir, wer ist denn das? Wer genau ist denn die Person, die das schreibt? Woher kommen diese Zweifel, woher kommen diese Glaubenssätze? Wer hat sie gemacht? Wenn du versuchst, sie loszulassen, dann hältst du daran irgendwie fest. Weil sozusagen die Tatsache, dass du dich damit identifizierst, macht es zu etwas mehr, als es vielleicht ist. Das heißt, meine Empfehlung wäre, dich nicht an ein Bild zu orientieren, wie du glaubst sein zu müssen, weil die Frage wäre, für wen musst du wie sein? Wer sagt denn genau, dass du in Frieden sein musst? Wer ist derjenige, der sagt oder diejenige, die sagt, du dürftest keine Zweifel haben, keine Ängste haben? Das ist, wenn überhaupt, bist du das. Und deswegen glaube ich, ist es hilfreich, dass du dich löst von den Vorstellungen und Erwartungshaltungen der Gesellschaft, der Eltern, der Freunde, wem auch immer, und einfach nur versuchst zu schauen, was passiert, wenn ich einfach immer nur ganz bei mir bin. Mit mir. Nirgendwo hingehen müssen, nichts verändern müssen, einfach nur sein und merken, ich darf lernen, andere Sachen dazu zu tun und zu schauen, wie es sich für mich anfühlt. Und zum Abschluss vielleicht, meine Erfahrung ist es mit den Sachen, die wir nicht haben wollen, also auch mit Gefühlszuständen oder Seinszuständen, die wir nicht haben wollen. Meine Erfahrung ist und meine Einladung ist es, dass du sie erstmal annimmst. Dass du erst einmal annimmst, dass du Zweifel hast. Dass du erst einmal annimmst, dass du Widersprüchlichkeiten siehst oder empfindest. Dass du negative Glaubenssätze hast. Dass du es erst einmal annimmst und sagst, das ist so. Das ist so. Das macht mich nicht besser oder schlechter, es ist einfach so. Und ich kann mich entscheiden, ich kann mich selber entscheiden, ob ich das ändern möchte. Und wenn ich es ändere, dann nicht, weil es falsch ist, nicht, weil ich davon wegkommen muss, sondern weil ich sage, hey, es darf da sein und ich kann zusätzlich lernen, wie es ist, trotz Zweifel, trotz Widerstände, trotz negativer Glaubenssätze, kann ich auch lernen, wie es sich anfühlt, mit positiven Glaubenssätzen durch die Welt zu laufen, eher im Einklang und im Frieden mit dir selber zu sein. Das darf beides da sein. Das ist dieses Bild von entweder oder. Wir sind entweder erleuchtet, wir sind entweder perfekt, was auch immer das meint, oder wir sind imperfekt. Ich glaube, wir sind es in beiden Maße zu jedem Zeitpunkt beides. Also sprich, wir sind perfekt und imperfekt. Weil die beiden Dinge bedingen sich ja. Es gäbe keine Perfektion, gäbe es nicht eine Imperfektion. Und wenn du die Imperfektion annehmen kannst, dann nimmst du ja an, dass das, was das Gegengewicht der Perfektion da ist. Wenn du es annehmen kannst, wenn es da sein darf, dann ist das Gegengewicht, also die Perfektion, auch da. Und die Kunst ist dann, sich zwischen beiden hin und her zu bewegen und zu merken, ich bin Teil eines Prinzips, einer Vollständigkeit. Und je mehr mir das bewusst wird und je mehr ich mich nicht so sehr damit identifiziere, mit den Bildern und Erwartungshaltungen und Forschungen, die da kommen sollen, desto einfacher kann ich in Frieden sein mit den Sachen, die mir nicht so gut gefallen, weil das wieder meine Wertung ist. Da bist du dann wieder in dem Ich. Ich bewerte, das gefällt mir nicht so gut. Negative Glaubenssätze wären nicht so gut. Und gleichzeitig aber auch, ich werde, das ist besser. Ich will, dass der erleuchtete Mönch, dass der schöner ist, weil ich den als höher ansehe, als keine Ahnung was. Lass beides da sein. Lass beides da sein in dem Verständnis, dass du vollkommen bist. So wie es sich für dich stimmig anfühlt. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht wirklich vollkommen, dann würde ich erstmal fragen, wer sagt das? Kannst du dich darin annehmen und dich darin üben, vollkommen zu sein? So wie es einfach ist. Einfach nur, weil du davon ausgehst, ich bin, wie ich bin. Ich habe eine Berechtigung, hier zu sein. Und ich glaube, dass diese Berechtigung, die Tatsache, dass du hier bist, ist der Beweis der Perfektion. Und alles andere ist, das sind aus meiner Sicht spielerische Sachen, mit denen wir unseren Geist beschäftigen können, mit denen wir unsere Emotionen erfahren können. Auf einer, in Anführungsstrichen, höheren Ebene ist der Beweis, dass Perfektion da ist, in dir da ist, schon gegeben, weil du da bist. Okay, so, also das mal zu der ersten Mail und dann will ich gleich mal die zweite, weil das ein Stück weit damit reinpasst, mit anfügen. Da ging es, da werde ich das mal, war eine Sprachnachricht, deswegen werde ich das jetzt mal wiedergeben in den Worten oder wie ich es verstanden habe und dann dazu ein, zwei Sachen sagen. Der Grundtenor der Sprachnachricht war, mir mitzuteilen, dass sie irgendwie immer mit diesem Konzept von Erleuchtung immer ein Gefühl hatte, das Streben nach Erleuchtung würde bedeuten, dass etwas hinzukommt, dass wir sozusagen noch nicht ganz voll wären, also noch nicht ganz, ne, aufgefüllt wären und wir noch durch das, jetzt bin ich erleuchtet, jetzt würde der Zustand irgendwie voller werden oder dann wäre er komplett oder vollständig. Und dass sie mir mitgeteilt hat, dass sie dann wieder die Erkenntnis hatte, auch weil sie mit dem, weil sie von Sadhguru eine Meditation macht, wo er immer wieder sagt, I am not the body, I am not the mind. Also ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Geist. Und dadurch sozusagen diese Erkenntnis kam, dass es mehr ums Loslassen geht, loszulassen diese Identifizierung mit dem Körper, loszulassen die Identifizierung mit den Gedanken unseres Geistes und mehr zu spüren, was ist. Und dass da, und das fand ich sehr schön, dass es eher um etwas darum geht, etwas loszulassen, wenn man so mag, anstatt etwas zu erhalten, weil das ist so sehr, das ist so typisch unser kultureller Mindset. Wir wollen noch mehr haben, als ob es nicht genug wäre, was wir haben. Wir brauchen noch mehr. Selbst hin zu Bereichen wie dem emotionalen oder dem spirituellen, wo wir nicht einfach nur zufrieden sind mit dem, was ist, sondern wir brauchen mehr. Und ich finde diese Sichtweise, dass Erleuchtung nicht etwas ist, was dir mehr, was dich weiter vollständig macht oder etwas dazukommt, sondern eher etwas ist, dich darauf hinzuweisen, dass schon alles da ist. Und da bin ich ganz, ganz einverstanden mit, dass alles da ist. Und du vielleicht lernen kannst, und das darf jeder für sich selber entscheiden, du kannst vielleicht lernen, Sachen loszulassen. Und auch was diese Sätze von Sadhguru meinen, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Geist, dass du dich nicht identifizierst mit diesen Sachen, weil wenn du dich mit deinem Körper identifizierst, wenn du dich mit deinem Geist und den Gedanken identifizierst, dann identifizierst du dich höchstwahrscheinlich mit einem Ego, einem Prinzip deiner, so ich bin so und so, ich bin groß, ich bin klein, ich bin dick, ich bin dünn, ich bin schlau, ich bin nicht so schlau, ich bin all das, ich bin liebenswert, ich bin nicht liebenswert. Diese ganzen Geschichten, wenn du dich damit identifizierst, dann bist du in einem ewigen Streben nach, es muss mehr kommen. Ne, weil wir uns, es wird immer einen größeren Fisch geben. Es wird immer irgendjemand geben, der schlauer ist als du oder der schöner ist als du oder sonst was. Und wenn du das mal gehen lassen könntest, wenn du das davon mal zurücktreten könntest, das loszulassen, dass du nicht mehr machen musst, dass du nicht schöner sein musst oder abnehmen musst oder keine Ahnung was, sondern dass du loslässt diese Identifizierung mit bestimmten Bildern und Vorstellungen, die auf dich gelegt wurden. Wenn du das mal loslassen könntest und einfach immer nur spüren würdest, spüren könntest, was bin ich eigentlich? Wer hört gerade zu? Wer spürt jetzt gerade? Ist das abhängig von anderen Leuten oder ist das sowieso gerade? Und wenn du zuhören kannst, ohne jemanden gerade gefallen zu müssen, wenn du gerade zuhörst und selber gerade die Gedanken machst, ohne dass irgendjemand weiß, wie du ausdiehst, dann ist das eine völlig andere Erfahrung zu merken, ah, da ist etwas in mir, das ist unabhängig von Erwartungshaltung, das ist unabhängig von den Sachen, mit denen ich mich sonst identifiziere. Und das ist ein schöner Hinweis darauf, dass das Loslassen von diesen Konzepten sich mit dem Ego zu identifizieren, dass das durchaus hilfreich sein kann, diesen Zustand von Vollständigkeit zu erfahren und diesen Zustand von dieser Fülle und der Perfektion, die da ist, einfach nur, weil du da bist. Also, das mal zu diesen beiden Sachen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für diese Impulse und auch eine Einladung an alle, die hören, wenn ihr Sachen habt, die euch beschäftigen oder wo ihr etwas dazu beitragen möchtet, bitte schickt mir eine Mail, das ist immer am einfachsten. Und dann versuche ich immer, das wieder aufzunehmen und dass wir das ein bisschen spielerisch mit umgehen können. Also vielen Dank für diese Impulse und auch die anderen Impulse, die ich jetzt nicht aufgenommen habe. Es bedeutet mir viel, dass ihr euch die Mühe macht, mir das zu schreiben. Also vielen Dank und dann wollen wir jetzt eine kurze Pause machen, bevor wir uns dann dem nächsten Thema widmen. Heute wollen wir uns dem Thema widmen, das ich kollektives Erwachen nenne. Was ich damit meine, ist, dass es irgendwie so scheint, als ob zeitgleich auf der ganzen Welt bestimmte Themen in den Vordergrund rücken und wir unabhängig von Kultur und Hintergrund merken, es gibt da doch ein paar Themen, die uns alle betreffen oder mit denen wir uns alle auseinandersetzen sollten, also alle wir als Menschheit. Zum Beispiel das Thema Massentierhaltung, Global Warming, die Verschmutzung der Meere, vor allem durch Plastik. Das sind Sachen, wo wir merken, wir sägen sozusagen an dem Ast, auf dem wir selber drauf sitzen. Und dass es vielleicht an der Zeit ist, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, weil wir natürlich nicht einfach sang- und klanglos als Menschheit untergehen möchten. Und völlig unabhängig, ob das jetzt bewusst geschieht oder nicht, ich glaube, dass es verschiedene Menschen gibt, die nicht nur die Lösung finden wollen, also wie können wir Global Warming bekämpfen oder wie können wir die Verschmutzung der Meere bekämpfen, sondern auch zu schauen, woher kommt das eigentlich? Was ist der Ursprung des Problems? Warum haben wir die Erde und uns als Gesellschaft zu diesem Punkt gebracht? Ein Aspekt wäre ganz einfach Unwissenheit. Und Ignoranz gegenüber den Konsequenzen und das, was unser Handeln als Konsequenzen mit sich bringt. Ein anderer Punkt wäre Gier, Angst, Missgunst als eher emotional motivierte Geschichten. Und ich glaube, dass man Unwissenheit und Ignoranz am besten begegnen kann, indem man sich die Mühe macht, Sachen zu erklären, verständnisvoll zu erklären und zu erläutern und anzubieten, damit eben ein Verständnis entstehen und wachsen kann. Und bei Gier, Angst und Missgunst geht es mehr darum zu schauen, welchen Bildern und Vorstellungen folgen wir eigentlich? Also wohin streben wir? Warum wollen wir irgendwo hinstreben? Und wenn wir nochmal das aufnehmen, wenn wir eigentlich vollkommen vollständig und zufrieden sind und glücklich wären, warum wären wir dann gierig? Was müssten wir mehr haben, wenn wir schon perfekt wären, wenn wir schon komplett wären, vollständig wären? Wo müssen wir noch hinaus? Ich persönlich glaube, wir bräuchten keine Multimilliardenkonzerne, weil sie auch nicht mehr Einfluss und Bedeutung hätten, also im hypothetischen Sinne jetzt, als ein kleines Familiengewerbe. Ich glaube, wenn jeder Mensch in jedem anderen Menschen einen vollständigen und perfekten Mitmenschen sehen würde, endet Konkurrenz. Und wenn Konkurrenz und Machtkämpfe enden und wir uns mit unseren vermeintlich emotionalen Unzulänglichkeiten annehmen würden, dann haben wir eine gute Chance, die Gier und die Angst stark einzudämmen. Das ist zumindest ein kleiner Aspekt, den ich so empfinde. Und ich glaube, dass eben die Lösung, die wir suchen für die Klimaerwärmung oder die Ozeanverschmutzung, das sind Sachen sind, wo wir versuchen, wie können wir das effektiver machen. Das heißt, da suchen wir nach Lösungen, um ein Verständnis und eine Aufklärungsarbeit zu tun und eine Pionierarbeit auch. Und das andere, diese Gier und Angst und dieses in Anführungsstrichen Negative, da geht es eher darum, dass wir gucken, wo kommt das eigentlich her und wie können wir das vielleicht mal mit einem anderen Mindset unterlegen. Und ich glaube, was aus meiner Sicht gerade passiert, ist, dass es eine Bewegung gibt, uns als Menschheit darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben ein anderes Bewusstsein, eine andere, uns ein anderes Bewusstsein guttun würde. Nämlich eins, was nicht aus Gier, Mangel, Angst, Missgunst etc. entsteht, sondern ein Bewusstsein, das Liebe, das Mitgefühl, Verständnis, Wohlwollen und Akzeptanz in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu tun. Yoga ist ein Weg. Und wenn ich jetzt sage, das Yoga, das ist ein Beispiel, also mir ist ganz wichtig, es geht nicht darum, dass es jetzt, es ist einfach nur ein Platzhalter. Ich nehme dieses Beispiel als Yoga als Beispiel, weil das sehr populär ist, weil viele das Wort schon gehört haben oder wissen, okay, was Yoga meint, zumindest in einem Sinne. Deswegen nehme ich das, führe ich das als Beispiel an. Ich glaube, es ist ein, Yoga ist deswegen auch ein gutes Beispiel, weil es ein leicht zugänglicher Weg ist, weil wir uns über eine Bewegungslehre erfahren können. Und dann merken, ach, das tut mir erstmal gut, ich mache mal Yoga, weil das für meine Gesundheit gut oder für mein Körperbefinden gut. Und darüber hinaus ist es aber spannend zu schauen, dass Yoga weit mehr als nur ein paar Übungen auf einer Matte ausmacht. Ich glaube, wenn man sich wirklich Zeit nimmt zu schauen, was ist die Philosophie dahinter, dann merkt man, dass es natürlich früher oder später dazu führt, auch den Weisheiten, dem Wissen der alten und großen Yogis zu folgen, die am Ende wieder von Mitgefühl, Liebe, Verständnis und so weiter erzählen. Das heißt, vereinfacht gesagt, kann Yoga uns helfen, dieses neue Mindset, also diese neue Bewusstseinsebene zu etablieren. Und da wir unbewusst wissen, also zumindest empfinde ich das so, dass wir unbewusst wissen als Kollektiv, also als Gesamtheit unbewusst wissen, dass wir einen neuen Mindset brauchen, dass wir eine neue Bewusstseinsebene brauchen und Yoga leicht zugänglich ist, ist es deswegen gerade so attraktiv. Also ich fasse es nochmal etwas kürzer zusammen. Ich glaube, wir brauchen ein neues Mindset. Das wissen wir, ob bewusst oder unbewusst. Und wir suchen Wege, um dieses Mindset zu etablieren. Und ich glaube, dass die Philosophie von Yoga, auch in der Art und Weise, wie einfach es zugänglich ist, ein einfacher Weg ist, genau das zu erreichen. Das Gleiche könnte ich auch für Achtsamkeit und Meditation in einem Unternehmen anführen. Da beobachtet man eine oder beobachten wir eine ähnliche, also eine ähnliche Bewegung, dass immer mehr Unternehmen auf bestimmte Praktiken zurückgreifen, wie vor allem dieses MBSR, was einfach nur nichts anderes heißt, also eine Abkürzung ist für Mindfulness-Based Stress Reduction, das heißt eine achtsamkeitsbasierte Stressreduzierung. Und am Ende des Tages ist es auch nichts anderes, als etwas achtsamer und ruhiger sich die Sachen anzuschauen, zu gucken, wo entsteht Stress, warum entsteht er, wie kann ich ihn abbauen, was passiert, wenn ich nicht diesen extrem ehrgeizigen, extrem geladenen, unter Druck agierenden Mindset folge, sondern eher schaue, ha, was passiert, wenn ich nicht gestresst bin, was passiert, wenn ich etwas geduldiger bin und etwas gelassener bin, wie wirkt sich das auf meine Mitarbeiter, auf meine Kollegen, auf meine Angestellten aus, dass das etwas ist, was sich nach und nach in dieser Unternehmenskultur, die sehr top-down geprägt war, jahrzehntelang, also von klassischen hierarchischen Strukturen, dass sie jetzt langsam aufbricht. Dass wir uns schauen, was passiert, wie verändern sich Sachen, wenn wir genauer hinschauen. Ob wir nicht trotzdem erfolgreich und produktiv sein können, auch wenn wir nicht Rumpelstilzchen als Chef haben oder auch mit unseren Kollegen wertschätzender und verständnisvoller umgehen. Und ich glaube, dass das auch daherkommt, gerade in diesen letzten Jahren, wo eine neue Unternehmenskultur entsteht, aus der Startup-Branche viel passiert, wo völlig verschiedene oder völlig neue Modelle von Zusammenarbeit und Unternehmensmodelle, Organisationsmodelle entstehen, dass es viel darum geht zu schauen, warum haben wir eigentlich solche Strukturen geschaffen? Für wen ist es gesund, wenn Mitarbeiter Burnout haben? Warum haben so viele, nehmen so viele jetzt mehr ein Sabbatjahr oder suchen sich Auszeiten? Wo kommt dieses Bedürfnis her? Und auch da mal zu schauen, wie das mit diesem Kollektiv zusammenhängt, dass es irgendwie zeitgleich, als ob irgendwie unbewusst jemand einen Schalter umgelegt hätte und gesagt hat, jetzt braucht es einfach gerade ein Bewusstwerden von anderen Themen. Die alten Mechanismen, wie sie waren, die greifen nicht mehr. Und zu schauen, wie wir neue aufbauen können, beginnt am besten, indem wir auch ein neues Mindset integrieren und nicht versuchen, auf dem alten Mindset einfach was Neues zu probieren. Und ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht auch da eine Veränderung, eine zunehmende Veränderung beobachten werden, dass sowas natürlicher wird, dass Achtsamkeit und Meditationspraxen in Unternehmen, also in der Berufswelt, mehr und mehr verständlich und akzeptiert werden. Und ich glaube, wenn wir unser Unternehmen von Kopf bis Fuß anders aufbauen oder einfach, würde ich sagen, wertschätzender und unterstützender sind, dann besteht eine gute Chance, dass dies auch nach außen getragen werden kann. Vorausgesetzt, da ist eine kritische Masse von Gleichgesinnten. Denn ich glaube, ein Unternehmen, was sich nur mit einem neuen Mindset auseinandersetzt und das andere oder die anderen 10.000, die das nicht tun, das wird wahrscheinlich nicht helfen. Das heißt, ich glaube, je mehr Leute einen neuen Mindset integrieren und etablieren, genau wie beim Yoga, je mehr Leute zum Yoga gehen, desto einfacher ist es dann, dass sie etwas nach und nach durchsetzen kann und ein neues Weltbild geformt wird. Das heißt, unser kollektives Erwachen oder dieses kollektive Erwachen, was derzeit entsteht, dass der Zweck dahinter, so empfinde ich das, ist, dass ein neues Weltbild erschaffen wird. Und da wir aus verschiedenen Gründen oder verschiedenen Hintergründen kommen, braucht es bestimmte gemeinsame Nenner, die uns dabei unterstützen, uns dabei helfen, uns etwas zu erinnern, dass wir, wie wir verbunden sind, also sprich, wo wir Gleichgesinnte sind und wo wir uns allen einen Gefallen tun. Wenn natürlich die großen Konzerne anfangen, nicht mehr gieriger zu sein und nicht mehr haben zu wollen und mehr machen zu müssen und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wenn wir nicht immer nur in einem Mangel unterwegs sind und immer glauben, es ginge nur um uns, dann können wir langsam schauen, warum braucht es Massentierhaltung? Es ist unsere Gier, dass wir jeden Tag das beste Fleisch oder günstiges Fleisch essen wollen. Es ist unsere Gier, dass wir, oder unsere Faulheit, dass wir nicht mit denselben Tragetaschen zum Einkaufen gehen. Oder. Und wenn wir etwas bewusster werden, zu schauen, das fängt bei mir an. Das fängt einfach bei mir an, zu gucken, was brauche ich, damit es mir gut geht und wie kann ich mein Umfeld verändern und wie kann ich wohlwollend anderen Menschen Impulse geben und sagen, guck doch mal, das wäre für uns auch gut. Und ich glaube, dass das zeitgleich passiert und da wir verschiedene Hintergründe haben, gibt es verschiedene Zugänglichkeiten, also verschiedene Möglichkeiten, Herangehensweisen, um aber letztendlich allen das Gleiche in den Vordergrund zu stellen, nämlich, dass wir uns um uns selber kümmern sollten und etwas achtsamer und mitfühlender für alles und alle um uns herum sein sollten. Und ich glaube, das ist das, was gerade und aus meiner Sicht auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch verstärkter passieren wird, weil wir gerade beobachten, wo uns die Gier, wo uns die Angst, wo uns Unwissenheit und Ignoranz, wo sie uns hingeführt hat. Und ob das jetzt 5.000 Leute sind oder 500 oder 5 Millionen, ich glaube, dass die kritische Masse wachsen wird, die kritische Masse von Menschen, die merken, ja, es braucht ein neues Weltbild. Und das führt zu so einem Ripple-Effekt, also zusammen wie so kleine Wellen, die schlagen, dass Leute merken, ah, ich weiß noch nicht genau, warum ich das machen soll, aber irgendwie merke ich, da stimmt was, es ist stimmig jetzt gerade zum Yoga zu gehen. Oder ich merke, es ist stimmig, jetzt gerade ein Achtsamkeitsseminar für meine Mitarbeiter zu buchen oder wie auch immer. Und ich glaube, da passt auch gut der letzte Punkt mit rein, nämlich das Thema der Ernährung. Das vegane Zeitalter hat angebrochen, so wie es auf einigen Aufklebern steht. Und ich glaube, dass es auch nur ein Teil des Erwachens ist, des kollektiven Erwachens ist. Dass wir merken, dass wir irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten sind und dass die Massentierhaltung auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite die komplette Abstinenz von jeglichen Tierprodukten. Und ich glaube, das ist ein natürliches Phänomen, dass wenn wir sehr viele Minus sind, wir erstmal sehr stark ins Plus gehen müssen oder andersrum, um letztendlich uns irgendwo in der Mitte einzupendeln. Und ich glaube, dass das ganz spannend ist zu beobachten, wie schnell sowas salonfähig wird. Wenn ich mich erinnere, vor 10, 15 Jahren, wenn du eine andere Milch trinken wolltest, dann hast du vielleicht mal irgendwo eine Sojamilch gefunden. Oder, also eine Sojamilch, hast du schon Glück gehabt, oder eben eine laktosefreie Milch. Wenn ich jetzt zu Edeka reingehe oder zu Rewe oder wo auch immer, Mandelmilch, Hafermilch, Sojamilch, Hafermilch mit Kakaogeschmack, also die Variation, die es jetzt gibt, spiegeln wider, dass es einen ganz, ganz großen Anspruch einen Anspruch gibt an alternativen Möglichkeiten der Ernährung, die jetzt uns jahrhundertelang geprägt hat. Und das finde ich spannend zu bemerken, einfach mal zu schauen, wie viele vegetarische Restaurants es gibt, wie viele Möglichkeiten es gibt, auch wenn wir noch bei weitem nicht das so normal ist wie jetzt noch Fleisch, der normale Fleischkonsum. Aber trotzdem zu schauen, was sich in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat. Wie stark etwas, wenn es an der Zeit ist, sich in den Vordergrund schiebt. Finde ich wahnsinnig spannend und ich glaube, das ist ein guter Hinweis zu merken, dass da etwas ist, was über unser logisches Verständnis hinaus arbeitet und uns darauf aufmerksam macht, dass wir langsam wieder in die Balance kommen sollten, indem wir ein wenig Abstand von diesem extremen Fleischkonsum der letzten vergangenen Jahrzehnte, ein wenig Abstand davon nehmen. Und gleichzeitig, es ist immer wieder wichtig zu schauen, was ist die Motivation dahinter? Warum will ich mich vegan ernähren oder vegetarisch oder wie auch immer? Das, glaube ich, ist wichtig, dass wir uns das anschauen und deswegen ist meine Empfehlung auch eine klare oder bevor ich vielleicht eine Empfehlung sage, vielleicht einfach mal, wie es bei mir ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für mich gut ist, mich vegetarisch zu ernähren. Ich ernähre mich streckenweise auch vegan, aber hauptsächlich ernähre ich mich vegetarisch und mache hin und wieder oder hin und wieder esse ich Fleisch. Nicht, weil ich jetzt irgendwie glaube, ich könnte nicht das eine oder das andere, sondern einfach nur, wie es sich für mich richtig anfühlt, ist eine generell vegetarische Ernährung zu haben, wo ich ab und zu mal Fleisch esse. Und genau wie ich ab und zu mal Fleisch esse, ernähre ich mich auch ab und zu mal vegan. Das ist bei mir so eine gute Grundlinie. Das hat aber gebraucht. Ich habe viele verschiedene Sachen ausprobiert, um zu gucken, nähere ich mich an dieses Thema aus einer moralischen Sicht, aus einer ethischen Sicht, aus einer rücksichtsvollen Sicht gegenüber meinen Mitmenschen und meiner Umwelt. Und das ist so, das war ein Prozess, der hat ein paar Jahre gebraucht. Und deswegen kann ich für mich sagen, fahre ich damit gerade ganz gut. Und deswegen ist meine Empfehlung, wenn du merkst, dass das Vegane sehr populär wird oder das Vegetarische oder was auch immer, dass du erst einmal schaust, was du brauchst. Dass du erst einmal schaust, worum es dir geht. Dass du erst einmal schaust, warum machst du das? Machst du das, weil etwas in dir klar ja sagt, ich möchte, das brauche ich? Oder machst du das, weil du denkst, das wäre jetzt irgendwie das, was dran wäre? Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir auch da in der Balance bleiben. Denn wenn wir alle jetzt auf das Vegane rumspringen und nicht genau gucken, ob das jetzt schon die Zeit ist, ob es vielleicht nicht etwas mehr Zeit braucht, damit das langsam sich dahin entwickeln kann, dann laufen wir Gefahr, dass wir doch wieder irgendein Ungleichgewicht kreieren, indem wir jetzt viel mehr Avocados irgendwie essen wollen als Ausgleich für was anderes oder andere Nahrungsmittel, die ja auch erstmal von der ganzen Welt hergeschifft werden müssen oder hergeflogen werden müssen. Es müssen mehr Sachen angepflanzt werden, es braucht mehr Wasser und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde genau hinschauen, ob wir uns das nicht gut reden, indem wir das eine, also weniger Tiernahrung zu uns nehmen, dafür aber das Wasser, was in ganz vielen Ländern der Welt auch fehlt, jetzt wieder benutzen, um jeden Tag eine Avocado essen zu können oder keine Ahnung was, dann sind wir wieder in dem Thema von Ungleichgewicht und etwas, was aus meiner Sicht auch die Gefahr von Gier beinhaltet. Und deswegen fände ich es wichtig, dass jeder für sich selber entscheidet, ist es eine ideologische Motivation, dass ich mich vegan nähern möchte? Ist es eine bewusste, eine achtsame Motivation? Also wo kommt das genau her? Und ich glaube, es ist genau das Gleiche, also, sorry, das ist das Gleiche mit Yoga oder anderen Möglichkeiten von unserem jetzigen Mindset. Es geht nicht darum, das andere schlecht zu machen. Es geht darum, zu schauen, was könnte ich dazu nehmen? Was hilft mir, wenn ich immer Kopfschmerzen habe, vielleicht mal nicht immer die Aspirin zu nehmen, sondern vielleicht mal zu schauen, gibt es andere Tees, gibt es sowas wie Akupressur oder Akupunktur, die mir helfen können mit meinen Kopfschmerzen. Es geht nicht darum, das eine schlecht zu machen, das ist ganz wichtig, weil wir tendieren dazu, eben in dieses Entweder-Oder zu springen. Jetzt machen wir nur noch das Gesunde und das Alternative und jetzt nur noch Yoga und vegan und das andere ist alles böse. Das führt oft wieder zu einem anderen Ungleichgewicht. Ich fände es sinnvoller zu schauen, okay, das hilft nicht, es gibt andere Methoden. Wenn alles gleichgültig ist, kann ich es ausprobieren, kann schauen, was passiert, wie fühle ich mich, wenn ich mich mal anders ernähre, wie fühle ich mich, wenn ich mal anderen Heilmethoden mich öffne, wie fühle ich mich, wenn ich mich mal anderen Themen öffne, wie jetzt zum Beispiel das, worüber wir reden, Spiritualität oder Erleuchtung, diese Konzepte, diese Gedanken. Was passiert, wenn ich einfach mal völlig offen mich dem nähere? Und ich bin davon überzeugt, dass wenn du das tust, dass du ganz andere Sachen entdecken wirst und dazu führen oder dazu beitragen kannst, dass wir uns als Kollektiv genau wieder in der Balance wiederfinden. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass wir uns Themen ganz bewusst nähern und uns damit auseinandersetzen, zu schauen, wie ist mein Bezug dazu und was kann ich lernen, was kann ich noch für mich aufnehmen und dann auch zu schauen, wie kann ich ein Stück weit meine Sichtweise teilen, damit das noch mehr Kreise trifft oder erweckt, um dahin zu kommen, dass wir uns selber wieder zurück ins Gleichgewicht, also ins kollektive Gleichgewicht zurück regenerieren. Das ist mal zu dem Thema der Ernährung und auch dem Thema Achtsamkeit und Yoga. Als Beispiele, wie die zu einem kollektiven Erwachen beitragen oder wie sie Teil eines kollektiven Erwachen sind. Damit schließe ich mal für heute. Es ist heute etwas länger gewesen als mein erster Podcast. Ich versuche in der Regel immer so ungefähr um die halbe Stunde zu sprechen. Das wird heute etwas länger gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht zu langatmig. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es gerade hört. Und schreibt mir gerne wieder Impulse, Meinungen, Sichtweisen, Widersprüche oder was auch immer euch bewegt. Ich freue mich, dass wenn ihr mir was schreibt und ich nehme das dann gerne auf und werde dann beim nächsten Podcast das gegebenenfalls wieder aufnehmen. Okay, dann mache ich für heute Schluss und freue mich, euch bald wieder zu hören, zu spüren und mitzubekommen. Ciao, ciao.